Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Bisnode, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Bisnode liegen Sie immer richtig. www.bisnode.ch.
Roger gegen Markus an dem Montag, die Viola Amherd und das Rahmenabkommen. Das erste Thema dann Masken weg in Amerika und Gaza und Israel. Sag mal, Markus, ist die Viola Amherd eine Kommunistin?
Bin ich fast ein bisschen überrascht, weil ich ja selten bin bei deinen Unterstellungsfragen. Nein, ich glaube nicht.
Weil letzte Woche ist mir
aufgefallen.
Letzte Woche, wo wir über alles geredet haben, über Pharmaindustrie und über CO2, hast du einfach alle Gegner von dir, die das anders gesehen haben als Kommunisten bezeichnet. Und das ist eben eine Diktion, die mich grausam aufregt. Das ist genau das, was wir nicht brauchen in unserer Demokratie. Ja, dass man die auf diese Art und Weise desavouiert. Ja, und genau das hat Donald Trump auch gemacht.
Du bist ja bekannt dafür, dass du ein bisschen pauschalisierst ab und zu. Jetzt auch mit Donald Trump könnte man gerade wieder lange diskutieren. Nein, schau, der Punkt ist, wie alle Amherd habe ich nie genannt, sondern wir haben dort über Economy Suisse geredet. Oder?
Genau, auch Kommunisten.
Und ich habe nur gesagt, in einem Thema hat man das Gefühl, Kommunismus ist für sie kein Problem mehr. Das ist ein bisschen etwas anderes, ob ich sage, sie sind Kommunisten ob sie kein Problem haben damit. Gell?
In dem Zusammenhang, das ist eben so, redet Orban in Ungarn.
Ja, aber ich glaube,
so
du redet... schon über etwas anderes reden.
Ja, nein.
Ich weiss gar nicht, was jetzt die Ablenkung soll.
Nein, weil...
Du dich vorbereiten.
Nein, weil Viola Amherd hat sich letzte Woche für das Rahmenabkommen ausgesprochen, ist gegen einen Abbruch. Und damit würde sie in die gleiche Kategorie fallen wie die Kommunisten von der Economy Suisse, oder?
Ich habe nicht gesagt, die Economy Suisse sei kommunismusfreundlich wegen dem Rahmenabkommen. Habe ich noch nie gesagt. Übrigens, das Rahmenabkommen ist nicht ein kommunistisches Anliegen. In dem Sinn kann man so nicht sagen, sondern es ist ein sozialdemokratisch, christdemokratisches Anliegen, weil logischerweise die EU ist für beide die Parteien historisch gesehen seit den 50er Jahren ein ganz wichtiges Projekt. Und Viola Amherd ist ganz sicher europafreundlich, sie ist ganz sicher EU-freundlich und deshalb hat sie sich jetzt auch einspannen lassen von gewissen Kreisen, die ich vermute, kenne ich.
Ich glaube,
das tun wir dann schauen. Können Sie im Nebelspalter hören. Ich kann jetzt da nicht alle Recherchen und Ergebnisse schon jetzt bringen, das wird dann im Nebelspalter stehen. Aber grundsätzlich ist klar, Viola Amherd hat sich eigentlich bis jetzt fast nicht geäussert zum Rahmenabkommen. So gesehen ist es sehr überraschend gewesen, dass sie überhaupt kommt, mit einem Geheimpapier, was auch überraschend ist, weil jetzt ist eigentlich alles im Stand gewesen, vertraulich. Also alle Papiere vom Bundesrat sind nur noch vertraulich gewesen. Das heisst eigentlich, dass nicht mehr sehr viel Kontroverse besteht in der Regierung. Jetzt ist ein Geheimpapier gekommen. Dass Viola Amherd sich plötzlich für das Thema interessiert, ist doch bemerkenswert.
Ich finde, das ist normal, weil es ist das wichtigste Thema. Und
ja, wieso hat sie nicht vorher
und alle, ich weiss es nicht, alle Departemente können da einen Mitbericht machen. Übrigens auch Frau Sommaruga soll sich da geäussert haben. Und das, was du erwartet hast, alle Bundesräte sind einhellig für Abbruch von der Verhandlungen. Findet offenbar nicht statt. Dann hat es eben auch noch gegeben, so Indiskretionen. Der Gassi sei jetzt auch dagegen, ist irgendwie gestreut worden. Also es wird da von links und rechts wird da Sachen infiltriert in die Öffentlichkeit, um Stimmung zu machen. Und das, was du erhofft hast...
Aber ist ja klar, von welcher Richtung. Also,
von wem,
von
wem
denen,
ist das?
Von denen, die jetzt Rahmenabkommen wollen retten, die tun natürlich jetzt, das merke ich ja bei dir auch, du bist ja auch für das Rahmenabkommen.
Das sage ich auch.
Volksabstimmung, aber du bist eigentlich dafür. Die meisten sind dort nicht so ganz ehrlich, was soll man sagen, aber ist ja gleich, du bist sicher sehr, sehr freundlich eingestellt gegenüber dem Rahmenabkommen und deshalb willst du jetzt immer wieder hören, ja, im Bundesrat ist nicht ganz sicher. Du, die Leute können schon ihre Meinung ändern, das ist völlig klar. Und Viola Amherd, ich betone es noch einmal, das war ganz ein überraschendes Manöver gewesen. Hat bis jetzt noch zu nichts geführt, aber jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht wird sie noch andere Leute überzeugen, kann ja durchaus sein. Am Mittwoch wollen sie wieder darüber reden.
Gut, es gibt ja auch noch andere Papiere offenbar, ein Papier über die Kosten, die einen Abbruch würde bringen. Der Bundesrat will das nicht veröffentlichen. Also da werden Informationen gestreut, andere werden verhindert. verhindern. Das ist sehr unappetitlich. Letzte Woche haben wir über eine Umfrage geredet, wo zeigen, dass 2/3 der Schweizer sind eigentlich für das Rahmenabkommen. Und das hast du auf die Seite gewusst? Hast du zwar irgendetwas
raus? Nein, hast du gewusst, was die Frage war, gell?
Ja, du hast es gesagt.
Ich habe es dir dann gesagt. Ja, aber du hast es aber vorher nicht gewusst.
Ja, aber du hast dann gesagt, die Umfrage, ach, Umfrage generell bin ich dagegen, die ist sowieso unsinnig. Aber hast dann gesagt, aber dass nur 15% für das Rahmenabkommen sind, fest, das hast du dann wieder gut gefunden.
Ich habe noch nie gesagt, ich sage gegen Umfragen, was für ein Unsinn.
Doch, das
was für ein Unsinn. Nein, ich bin nicht so umfragegläubig, wie du das bist. Und du bist immer umfragegläubig, wenn dir die Umfrage passt. Und ich weiss einfach, Umfragen sind schon so häufig widerlegt worden. Einmal stimmen es nicht. Je nach Fragestellung hast du das Ergebnis, das du willst. Die Interpharma hat das Ergebnis wollen, hat viel Geld für das gezahlt, hat es auch schön bekommen. Also von dem her, das ist nicht eine Umfrage, die man sehr ernst nehmen muss. Das andere, was du gesagt hast, die Informationen, wie viel das der Abbruch kostet. Entschuldigung, da geht es nur um Spekulationen. Das kann man nicht ermessen. Das ist
aber
ganz,
man
ganz
schätzen.
Schwierig. Nein, man kann es auch nicht schätzen, weil man gar keine Ahnung hat, was die EU macht.
Gut,
wir wissen ja nicht, was die EU nachher macht.
Aber auch das muss man einschätzen. Aber es wundert mich ja, wenn du da die Umfrage so disqualifizierst, da hat doch sicher die andere Seite, deine Seite, hat doch sicher auch ein Bedürfnis, um zu zeigen, die Bevölkerung ist auf unserer Seite. Gibt es aber dort offenbar keinen Umfrage? Oder, Markus, du, der grosse Rechercheur, vielleicht haben die eine Umfrage gemacht, aber die hat das Resultat gebracht, das ihnen nicht schmeckt. Und darum haben sie es nicht veröffentlicht.
Also wie immer weiss ich natürlich das alles, aber du musst es nicht dir mitteilen. Nein, der Punkt ist eben, dass Umfragen da nicht wert sind, sondern du musst eigentlich eher schauen, welche wichtigen politischen Kräfte sind dafür, welche sind dagegen. Und dann ist es ganz einfach, dann ist es einfach einmal eins der Politik. Leute, die in Bern sich ein bisschen auskennen, wissen, wenn du die SVP dagegen hast, wenn du Gewerkschaften dagegen hast und du 3 gespaltene Bundesratsparteien hast, wie die CVP, die Mitte, für FDP und die SP, dann kannst du es vergessen. Ganz einfach. Das ist einfach
genau,
eine Erfahrung.
Das
ist politische Erfahrung. Ja, das ist eine politische Erfahrung.
Meine Erfahrung in einer Demokratie, oder wir hängen unsere direkte Demokratie immer so hoch, dass wir bei wichtigen Fragen das Volk fragen, aber offenbar will man das auf Teufel komm raus verhindern.
Du hast die Bundesverfassung, glaube ich, nicht gelesen.
Ja.
Außenpolitik ist ganz eindeutig die Domäne von der Exekutive. Die Exekutive soll Außenpolitik machen. Wenn die Exekutive findet, das ist ein guter Staatsvertrag, dann leitet sie den im Parlament zur Genehmigung vor. Wenn der Bundesrat selber zum Schluss kommt, der Staatsvertrag ist nicht gut, wie offensichtlich auch Livia Loi und Mario Gattiker absolut dezidiert gesagt haben, dann ist es vielleicht gut, wenn sie den nicht vorlegen. Ganz gut, einfach.
Also
du willst einfach den Vertrag ums Verrecken.
Nein.
Und hast das Gefühl, da müssen wir abstimmen.
Ja.
Mir wäre es gleich, weil ich bin tot sicher, es kommt nicht durch.
Gut, also, ja, es ist natürlich so, dass die Schweiz als neutrales Land die Aussenpolitik immer speziell behandelt hat und darum vielleicht auch die Delegation am Bundesrat. Das ist jetzt aber etwas ganz Entscheidendes. Jetzt ist Aussenpolitik im Zentrum und darum kann man das jetzt nicht am Bundesrat allein überlassen, nicht am Parlament. Aber offenbar geht es in die Richtung. Also ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich möchte sagen, ich finde es sehr spannend, dass die Frau Amherd sich da einbringt.
Ja,
ich finde es sehr spannend, dass sich Frau Sommaruga da einbringt. Und dass die, die einfach so unter dem Deckel das durchbringen wollen, dass die sich da irgendwie auch noch das 2 oder 3 Mal überlegen
müssen. Ja, gut. Also ich bin absolut auch gespannt, was der Bundesrat macht. Und je nachdem, was er macht, das spielt gar keine Rolle. Das Rahmenabkommen kannst du so nicht retten. Du kannst es ans Parlament bringen, dem Case dort durch, oder du kannst es ans Volk bringen und es geht durch. Es geht auf jeden Fall durch. Weil das Rahmenabkommen ist ein Kolonialvertrag, wo der EU einen Blankoscheck gibt für die nächsten 200 Jahre. Du kannst dann nachher lang noch ein bisschen kämpfen für dein UKW-Problem und so weiter. Das ist nachher nur noch Folklore, unsere direkte Demokratie. Und dass du, Roger, so etwas unterstützt, kann ich nicht verstehen.
Nein, dass du die direkte Demokratie willst, in einem wichtigen Punkt einfach aussetzen. Das
Nein,
kann ich nicht verstehen.
Nicht. Roger, ich habe noch nie gesagt, ich bin dagegen, dass man abstimmt. Ich habe dir nur gesagt,
es
wie halt unsere politischen Prozesse sind. Kannst du in der Bundesverfassung einmal nachlesen. Die Prozesse sind jetzt halt so, dass der Bundesrat, Gott sei Dank, nicht einfach kann sagen, ich lege etwas dem Volk vor oder nicht. Wir sind nicht Napoleon III., wir sind nicht eine plebiszitäre Demokratie. Es gibt ganz klare Prozesse, wie es läuft. Es gibt eine Botschaft, der Bundesrat muss ans Parlament. Wenn der Bundesrat selber das Gefühl hat, die Botschaft bringe ich nicht durch. Das kann er bei der AV machen, das kann er bei der Energiewende machen, das kann er überall machen. Das ist der Witz von der Exekutive. dann verstehe ich nicht, was du für
ein Problem hast. Also, ich glaube, das ist etwas so Wichtiges, so etwas Entscheidendes, dass man dort den Weg muss gehen. Wir müssen uns nicht mehr wieder unterhalten. Jetzt wollen wir mal schauen, was passiert. Du hast das Gefühl gehabt, es ist alles schon gegessen gewesen. Jetzt offenbar nicht so klar, was passiert. Danke, Viola Amme. Reden wir über Masken. In Amerika gelten die nicht mehr. CDC, das ist so das BAG von Amerika, hat das entschieden, weil dort in Amerika wird das eben entschieden von den Wissenschaftlern, von den Behörden, die das macht. In der Schweiz wird es entschieden von der Politik. Ganz anders. Also bei uns tut dann der Bundesrat das entscheiden. Und der Joe Biden hat das übrigens gut gefunden, dass man in der jetzigen Phase sagt, die Leute, die zweimal geimpft sind, müssen keine Maske mehr tragen. Das müsste dir eigentlich entsprechen. Dann müsste ich ja noch sagen, der Biden hat ja vielleicht mal recht gemacht.
Was findest du? Findest du es gut?
Ich finde es sehr fragwürdig. Oder? Ganz klar, weil in Amerika machen sie das mit dem sogenannten Honor System. Das heisst, anders als bei uns, wo man so ein Zertifikat machen will, wo sich die Leute ausweisen müssen, soll dort jeder alleine entscheiden können. Und wenn ich jetzt anschaue, wer ist gegen Masken, das sind die Impfgegner. Also die Impfgegner und Masken verweigern, das ist faktisch eine Gruppe. Das sieht man an diesen Demos.
Was jetzt in Amerika oder bei uns?
Nein, generell.
Das ist Unsinn.
Schau dir an. Und das heisst also, dass das Honor System, dass die Leute, die eben nicht geimpft sind, dann Masken tragen würden, wie das eigentlich gemäss jetzt den Empfehlungen ist von der CDC. Das findet nicht statt und darum ist es sehr fragwürdig, meiner Meinung nach.
Ich finde, eine der besten, interessantesten Bemerkungen in dem Zusammenhang hat Rachel Maddow gemacht, eine sehr wichtige Moderatorin.
Ehrlich?
In Amerika.
Ja, das sehr wichtige, sehr links.
Linksextrem bis am Bach.
Aber, was? Kommunistin?
Aber noch eine Gescheide, die ich ab und zu gerne höre.
MSNBC,
ja,
die Sendung
jeden Abend. Gerne ab und zu, so wie du gerne Fox News ab und zu schaust. Nein. Die hat ja gesagt, sie müsse sich jetzt sehr stark gewöhnen, dass man eben, wenn man eine Maske nicht trägt, die Leute nicht muss gerade verdächtigen, dass sie unsolidarisch sind. Und das zeigt ja ein bisschen etwas. Das zeigt, dass die Maskenfrage langsam, einfach, das ist so eine symbolische und politische Frage geworden, wo die Leute sich sogar wieder daran gewöhnen müssen, dass man vielleicht einmal irgendeine Maske nicht mehr tragen muss. Aber was ich lustig finde, was du vorher gesagt hast, wegen der Wissenschaft, es ist natürlich gerade völlig nicht so. Der Biden hat überhaupt nicht auf die Wissenschaft gelassen, das war überhaupt nicht Thema gewesen. CDC hat ziemlich sicher auf Anweisung vom Weissen Haus müssen entscheiden.
Ziemlich,
man weiß es nicht, das kann man nicht nachweisen.
Sagt er warum?
Der Biden hat die letzte Wochen erlebt, das war eine der schlechtesten Wochen gewesen, die er bis jetzt hatte. Wirtschaftszahlen schlecht, Inflation schlecht, gleichzeitig in Israel ein totales Puff. Das war für den Joe Biden nicht gewesen. Und dann hat er wahrscheinlich die Good News gebraucht. Und die Good News war, die Maskenpflicht aufzuheben. Also es war hochpolitisch, was er da entschieden hat. Und sicher nicht Wissenschaft. Zweitens, wenn es nach der Wissenschaft gegangen wäre. Der Herr Fauci hat zuerst Masken, genau wie unser Daniel Koch, auch für nicht nützlich gefunden. Er hat gemeint, das bringe ich nichts. Dann hat er gekehrt. Jetzt ist wieder anders. Schau, die Maskenfrage, ich kann sie auch nicht entscheiden. Es gibt tausende von Studien, die jetzt das probiert haben zu untersuchen. Absolut ungültiges Urteil hat man nicht gehabt. Ich finde, aus Pragmatismus bin ich immer dafür gewesen, dass man die Maske trägt, weil die Leute haben auch müssen irgendetwas können machen gegen die Krankheit. Aber es ist völlig klar, wenn wir jetzt langsam geimpft sind, überall, dann muss die Maskenpflicht natürlich fallen. Das ist ja logisch.
Gut, also, und wird wieder mal unterstellt, CDC, also die Behörden in Amerika, sind alles Kommunisten, käuflich.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein!
Das habe ich nicht gesagt, politisch.
Ja.
Sie sind politisiert.
Nein,
so wie das BAG auch.
Kauft, aber dann sind sie korrupt.
Wieso kauft? Nein,
du hast ja gesagt,
politisiert, das sind alles Ämter. Und du kennst Amerika auch sehr gut. Amerika ist alles noch viel politisierter als bei uns.
Also das sind Wissenschaftler, die haben die Entscheidung gefällt. Und das jetzt zu unterstellen, dass sie von Biden aus politischen, kurzfristigen, politischen Gründen dazu gebracht worden sind, etwas zu machen, an das sie nicht glauben, finde ich ganz mies, Markus. Das ist jetzt wirklich einfach Unterstellung bis zum Letzten. Aber jetzt noch bei uns. Wie sollen wir es denn bei uns machen? Sollen wir es machen eben mit so einem Honor System, dass die Leute selber entscheiden sollen? Oder sollen wir es dann bei uns machen, erst mit einem Impfzertifikat, eben GGG, Genesene, Getestete und Geimpfte? Und dann ist die Frage, wenn das so wäre, wann wäre dann der richtige Moment, um das bei uns zu machen? Weil wir sind in Sachen Impfen natürlich weit hinter Amerika. Ja. Dort ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung schon geimpft. Bei uns ist das noch weit, weit weg.
Also erstens finde ich eben, das, was du jetzt vorher angetönt hast, das weisst du selber, das ist so unpraktikabel. Das wird nie funktionieren, dass man den Leuten anspringt und sagt, gib deinen Impfpass. Ah ja gut, okay, du
darfst Maske. In Israel hat es funktioniert.
Ja, vielleicht in Israel, die haben jetzt auch andere Probleme. Also nein, das ist jetzt auch ein bisschen anders. Nein, das ist einfach unrealistisch. Es ist unrealistisch, das ist eine Antwort.
Wieso?
Und du weisst es selber, hör doch auf, musst doch nicht die dümmsten bürokratischen Manöver da verteidigen, als wärst du Teil von der Bundesverwaltung. Du weisst doch, dass das nicht funktioniert. Willst du, dass die Polizei nach jedem noch nachspringen und fragen, ja, willst du einen Impfpass? Hey, das ist ein riesen Aufwand, wo man sich muss fragen, bringt das etwas, kommt man zum Ziel? Das ist doch der Punkt. Trade-offs sind doch entscheidend.
Also, Markus, genau, es muss niemand springen, es kann jeder sitzen oder stehen, weil es geht ja nur darum, an welchen Ort man hingeht, wo man das muss zeigen muss, in Israel, oder? Wo du jetzt mit irgendeinem so einem Wisch einfach auf die Seite, das Argument auf die Seite gehauen hast. In Israel hat man gesagt, wenn man in ein Restaurant geht, wenn man in eine Disco geht, dann muss man den Impfpass zeigen. Der wird übrigens kommen. Und wenn man will reisen, wird er auch kommen. Also wenn du sagst, das ist Unsinn, dann hast du einfach nicht begriffen, um was es da geht.
Ich kann doch sagen, das ist Unsinn und es wird nie funktionieren. Genauso wie die Contact-Tracing-App nie funktioniert. Alles das Zeug hat nie funktioniert, weil es viel zu kompliziert ist und um drei Ecken herum denkt ist. Hast du das Gefühl, dass nachher jeder Bein so wird jeder Beiz kontrollieren. Haben Sie Ihren Impfpass? Das wird zwei Wochen funktionieren und nachher nicht. Roger, hör auf, das ist doch Unsinn. Und zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Ja, ich finde, der Bundesrat sollte im Prinzip festlegen, wenn so und so viele Leute, Bevölkerung, so und so viele Leute geimpft sind, dann heben wir die Maskenpflicht auf. Und? Vielleicht im ÖV noch nicht, aber einfach gewisse Sachen kann man eindeutig, die muss weg. Wir können jetzt nicht in den nächsten 30 Jahren so rumlaufen.
Nein, aber Moment. Aber es geht ja auch noch darum, also um auch noch ein bisschen kritische und vielleicht ein bisschen sachliche Komponente einzubringen. Es geht ja darum, dass man eben ein gewisses Level erreicht. Man hat mal gesagt, 80% müssten geimpft sein oder eben einfach nicht mehr ansteckend, damit man die Herdenimmunität hat. Und Kinder und Jugendliche sind natürlich dann noch nicht geimpft bei uns. Müssen wir dann nicht warten, bis auch diese Altersgruppe Gelegenheit hat, sich zu impfen bei uns? Ich glaube ja.
Nein. Auf keinen Fall, weil erstens bei der Corona-Politik hat man sowieso viel zu viel gemacht. Man hat von Anfang an gewusst, welche Gruppen sind eigentlich am meisten gefördert. Die hätte man sollen schützen, die hätte man sollen absolut speziell betreuen auf eine Art. Das hat man nicht gemacht. Man hat immer gemeint, wir müssen alle betreuen, was viel zu teuer ist und ein Unsinn ist. Kinder, Jugendliche, Leute bis 70 haben fast nichts zu befürchten von dieser Krankheit. Von dem her, das ist Unsinn.
Den Unsinn kann ich jetzt mir einfach nicht mehr anhören.
So. Es ist einfach so. Musst du aber nicht mehr anhören. Du kannst ja die Zahlen anschauen. Ja. Hospitalisierung ist zurückgegangen, Fallzahlen sind zurückgegangen. Roger, gewöhn dich daran, dass das auch mal aufhört, die schöne Pandemie, auch wenn du sie offensichtlich verlängerst.
Also gut, aber das, wie du sie jetzt einfach runterfräsest und sagst, bis 70 hat man nichts zu befürchten, Markus, das ist unverantwortlich.
Schau, was die WHO sagt. Schau mal die Zahlen an von der WHO. 0,02% oder irgend so etwas. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Irrsinnig wenig. Mortalität ist irrsinnig wenig. Und wir können nicht unser ganzes Leben so verändern wegen so einer vernachlässigbaren Gefahr für klar zu definierende Gruppen. Das ist
also
absurd.
Wird man schlecht, dass ich zum x-ten Mal gehört.
Ja,
dann
kannst du jetzt Masken anlegen, wenn es so schlecht ist.
Ja, also genau. Und ich weiss nicht, dass ich das anhören muss. Tut mir also fast schon ein bisschen leid. Okay, machen wir kurz Pause und reden nachher über den Krieg um Gaza und Israel.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr aus Ihrem Marketing herausholen. Einfach die besten Adressen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnode, Ihre Wirtschaftsauskunftei. www.bisnode.ch.
Wir haben uns schon lange und öfters gestritten, vielleicht nicht am Mikrofon, aber sonst über die Situation in und um Israel. Du bist dort ein absoluter Hardliner und Vertreter von Netanyahu. Du hast auch den Trump gelobt. Das ist das Beste, was Israel je kann passieren. Schau doch mal, was er da gemacht hat mit den Abraham Accords, mit den Verträgen mit den Ländern am Golf. Und ich habe gesagt, nein, das ist falsch, weil das wichtigste Problem schaut man nicht an, nämlich das von den Palästinensern. Ist zwar angekündigt worden von Donald Trump, hat gesagt, das wird der Deal of the Century und das wird ganz einfach und der Jared Kushner wird es anbringen. Es ist nichts passiert. Und jetzt ein Ausbruch, wo Sachen passieren, eben, wir reden über die militärische Situation zwischen Gaza und Tel Aviv, aber man muss auch sehen, es ist etwas aufgebrochen innerisraelisch zwischen Araber und Juden und das ist unter anderem, weil das Thema nicht angegangen hat, wo du das Gefühl hast, ist gar nicht mehr wichtig.
Wer ist jetzt Präsident? Ich weiß, ist Donald Trump immer noch Präsident? Ich habe gar nicht gewusst.
Das war in der Politik von den letzten vier Jahren.
Ja, jetzt ist vier Jahre nichts passiert in Israel. Nie etwas passiert. Kaum ist der Biden Präsident passiert. Komisch, ne? Ja. Ist dir nicht aufgefallen?
Ja gut, aber der Donald Trump hat das Ganze eigentlich Grundlagen gelegt und man hat es gesehen, man hätte Wahlen geben in der Westbank und Abbas hat das abgesetzt, weil sonst hätte die Hamas gewonnen, das hat man gewusst. Das sind doch die Fakten und die ganzen Spannungen in diesem Land. Und was hat denn der Donald Trump gemacht? Nein, jetzt mal
Fakt?
Ganz konkrete Frage.
Was ist Fakt?
Hätte Donald Trump in dieser Situation
gemacht? Es wäre nie so weit gekommen. Und zwar, weißt du warum? Was hat Joe Biden fast als erstes gemacht? Er hat Iran wieder Avancen gemacht. Iran ist der wichtigste Unterstützer von der Hamas. Der wichtigste Unterstützer. Hamas hat genau gewusst, jetzt hat Iran den Rücken frei. Iran ist lange nicht mehr unter dem Druck wie unter Donald Trump. Jetzt schlagen wir dazu. Es ist so simpel. Und schau, du kannst jetzt noch lange über den Trump reden und dich aufregen und so weiter. Fakt ist, der Joe Biden ist Präsident. Er ist Präsident und er ist von einer Partei, wo ein grosser Teil ist von der Partei, wo absolut Israel findlich ist und da wird Joe Biden ziemlich auf die Füße gefallen, da bin ich ziemlich überzeugt.
Als erstes ist ein kleiner Teil von dieser Partei, ist völlig falsch, was du sagst, und er hat sich ganz klar für Israel ausgesprochen, dass Israels Recht hat, sich zu wehren, muss ich noch sagen, was ist passiert? Einfach, man redet jetzt über kommenden Waffenstillstand. Hamas hat angefangen, nach gewissen Vorkommnissen in Jerusalem, an anderen Orten, Israel zu beschiessen mit Raketen, mittlerweile über 3000, und Hamas will jetzt offenbar, dass ein Waffenstillstand gibt. Und Israel will das nicht machen, weil sie sagen, sie können nicht sagen, wenn der Krieg anfängt und wenn er aufhört. Und da finde ich, da hat Israel recht. Die müssen jetzt schauen, dass sie ihre Ziele können durchsehen können. Nur die Frage ist, was ist das Resultat? Israel kann den Krieg gewinnen, aber Hamas kann ihn nicht verlieren.
Schau, Israel ist in einer ganz schwierigen Situation, weil in den nächsten vier Jahren hast du den Joe Biden im Weißen Haus. Israel ist allein. Es gibt praktisch keinen Verbündeten mehr. Für Israel ist eine, also meiner Meinung nach, eine der schlimmsten Zeiten überhaupt angebrochen in den nächsten vier Jahren, musst du jetzt schauen. Aber schau, mark my words. Ich kann dir sagen, du, wo Demokraten schon lange nicht mehr kennst, du bist schon lange nicht mehr in Amerika gewesen und hast das studiert. Ich kann dir sagen, Roger, die ganze Woke-Bewegung, die wahnsinnig stark und wahnsinnig wichtig ist in amerikanischen Medien und auch in der demokratischen Partei, ist anti-Israel. Und der Joe Biden, hast recht, er hat es jetzt gesagt, natürlich tut er Israel unterstützen, aber seine Hände sind gebunden. Und noch einmal, ganz deutlich, ohne dass er Avancen gemacht hätte im Iran, hätte Hamas sich nie getraut zuzuschlagen. Wenn der Iran nicht gemeint hätte, jetzt kommen wir wieder ins Geschäft mit den Amerikanern, dann hätte es Hamas das nie erlaubt. Ganz einfach.
Völlig falsch, weil Iran macht sich das genau kaputt durch das. Natürlich wird jetzt Amerika keinen Deal mehr machen mit Iran.
Ja, wollen wir schauen.
Schauen wir mal.
Das ist deine Prognose.
Ja.
Ah, okay, gut.
Oder es wird sehr schwer.
Ja, ja. Gut. Das ist deine Prognose.
Also,
ich merke mir sie.
Wer ist eigentlich Hamas? Hamas ist eine Terrororganisation, Teil von der Moslembrüderschaft, das weiss man da irgendwie nicht. Das ist eine islamistische Gruppe, die vor allem bekämpft wird in Ägypten, in den Golfstaaten, in Saudi-Arabien. Die haben keine Sympathie für die Hamas. Die sind auch gegen die Hamas und haben sie auch nicht unterstützt. Die Hamas hat nur die Unterstützung vom Iran, wie du richtig sagst, und von Katar. Und darum werden die sich eben auch ein bisschen zurückhalten. Aber es hilft den Israeli eigentlich nicht. Und dann, wenn so Sachen passieren, wo das Hochhaus zerstört worden ist, wo gewisse Medien drin sind, also Al Jazeera, aber AP etc., hat das viel Kritik weltweit ausgelöst. Und ich verstehe es nicht ganz. Aber offenbar will Israel, aber vielleicht kannst du mir das erklären. Du bist ja mal ein hoher Militär gewesen.
so war ja.
Israel will natürlich vor allem die Hamas-Strukturen zerstören, die zum Teil unter dem Boden sind, das ganze Network, die Metro, wie sie es nennen, die unterirdische Stadt. Aber sie wollen auch gegen außen zeigen, wir haben Wirkung und haben jetzt das Hochhaus zerbombt. Das hat grosse Reaktionen ausgelöst, negative. Und Israel müsste jetzt den Beweis erbringen, dass die Hamas dort drin war. Dann ist das ein legitimes Kriegsziel.
Roger, das interessiert kein Mensch.
Was?
Nein, schau jetzt mal ehrlich, also du siehst ja auch, die Berichterstattung ist so einseitig gegen Israel. Es ist ja lächerlich, dass auch der UNO-Generalsekretär sich erst richtig stört, wenn irgendwie die Journalisten, Büros sind ja keine Journalisten gestorben, sondern so viel ich weiss, und Büros sind kaputt gemacht worden, mein Gott. Schau, es ist ganz
einfach. Man hat stumm vorher gesagt,
Problem ist, Israel hat so eine schlechte Presse. Israel kann machen, was sie wollen. Hat auch übrigens nichts mit dem Netanyahu zu tun. Du kannst ja dir kennen, weisen, hoffen, dass sogar jetzt mittlerweile aus anderen Gründen, dass die Regierung wechselt. Auch die Regierung wird dort genau das Gleiche können machen. Israel kann seit Jahren den Krieg nicht für sich entscheiden, weil der Westen, und das ist zuerst vor allem Westeuropa gewesen, leider jetzt langsam auch Amerika, es nicht unterstützt, weil sie immer wieder sagen, nein, 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 ihr müsst schauen, dass ihr mit den Palästinensern euch einigen könnt und so weiter. Schon gut, aber mit den Palästinensern sich einigen ist einfach unmöglich, solange die Palästinenser das Gefühl haben, wir holen viel mehr raus. Wir müssen nur warten. Wie Sie ja sehen, wie wir im Westen reagieren. Wir reagieren immer anti-Israel und das sehen die ganz genau.
Also, wie ich das jetzt angeschaut habe, habe ich den letzten Tag ziemlich mit dem Thema auch noch beschäftigt. Die arabische Mittelschicht, zum Beispiel der Westbank, also Ramallah etc., die sind überhaupt nicht jetzt gegen Israel oder protestieren. Es ist nur die Unterschicht. Richtig. Die arabische Unterschicht. Und auf der anderen Seite...
Die politische Führung, das ist eben wichtig.
Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch eine faschistische, rassistische Gruppierung in Israel. Und die treffen sich da, die machen die Probleme. Und wenn man anschaut, wer profitiert von dem Ganzen, was jetzt passiert, was so viele Tote gibt. Natürlich, Hamas hat da immer Vorteile. Sie haben mehr Tote, weil sie das natürlich auch als menschliche Schutzschilder benutzen. Und Israel versucht, die Zivilbevölkerung zu schützen. Profitieren nur zwei. Hamas und Bibi Netanyahu. Nein. Alle anderen verlieren.
Nein, das glaube ich nicht. Netanyahu tut überhaupt nicht profitieren.
Doch, er wäre weg schon.
Sowieso. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, erstens, das weißt du auch, Israel ist extrem nach rechts gegangen, und zwar fast also alle Parteien. Und genau aus dem Grund, weil die Leute, die vor Ort sind und dort leben müssen, haben eingesehen und merken, mit denen kann man nicht Frieden schliessen. Stimmt, es ist einfach nicht wahr, dass eine kleine Minderheit, die du sogar noch faschistisch nennst, was ich unglaublich finde, würde ich nicht machen.
Die sind rassistisch.
Würde abraten, das als faschistisch
bezeichnen. Die zwei Parteien von ganz
Faschismus,
rechts.
Faschismus können wir auch mal eine Sendung machen, was Faschismus ist. Ist ja egal. Sie sind sicher rechts oder rechtsextrem.
Sie wollen alle
gar keine Frage, aber das ist eine kleine Minderheit. Der Punkt ist,
wo dass
die meisten,
der
Israelis, die meisten Israelis wissen, mit den Palästinensern kannst du eigentlich keinen Frieden machen. Wir haben denen alles angeboten. Mit den Palästinensern kannst du erst Frieden machen, wenn der Westen klar sagt, es ist vorbei. Schau mal, es ist wie wenn wir seit 1945 den Deutschen immer gesagt haben, ja, Schlesien, vielleicht können wir das wieder rüber. Wir müssen mal verhandeln. Wir müssen mit den Polen verhandeln. Wenn wir seit 70 Jahren das würden einfach den Deutschen so sagen, dann würden die Deutschen immer noch heute noch sagen, Schlesien gehört uns. Der Punkt ist, Palästinenser haben den Krieg verloren. Das tut denen weh, das ist klar. Aber sie haben den Krieg verloren. Und sie müssen sich abfinden damit. Und sie wollen nicht. Du weißt es selber. Rückkehrrecht zum Beispiel. Eine Zumutung geht gar nicht. Was ist denn mit dem Rückkehrrecht von allen diesen Juden, die aus arabischen Ländern vertrieben worden sind? Sie mehr vertrieben worden, mehr enteignet worden, als Palästinenser je in Israel enteignet worden sind. Aber das alles interessiert die Leute nicht. Der Westen, Roger, schaut nicht für Israel. Und Amerika jetzt auch nicht mehr, also, es kommt nicht gut.
Aber mit dem Fazit bist du eigentlich am Ende, oder? Weil es geht darum, es geht darum, dass man doch Brücken baut, und das ist passiert, innerisraelisch, auch mit der Westbank. Mit der Hamas kann man nicht verhandeln, weil die sind eine Terrororganisation, die sind islamistische Terrororganisationen, wie andere auch. Die haben jetzt einfach die Macht übernommen, dort, wie durch freie Wahlen in Gaza, und haben dann die Wahlen abgeschafft, etc. Mit denen geht es nicht, das ist klar.
Mit der Fatah ja auch nicht. Arafat hat, schau, da weißt du auch, es hat wirklich ein gutes Angebot gehabt. Arafat hätte können Frieden schließen.
Ja, das ist lange her.
Ja, aber es ist gleich, sie haben nie wollen. Gut. Hey, sie haben so viele Chancen verpasst. Und ich sage es noch einmal, sie werden sich erst bewegen, wenn sie glauben, wir sind wie die Deutschen, Schlesien ist weg.
Nein, sie werden jetzt natürlich auch Leute in Lod und in Akko und an anderen Orten, in Jaffa. Junge Leute haben das Gefühl, wir haben weniger Chance in Israel, und darum gehen wir auf die Straße und zünden da Synagogen oder Autos an etc. Das hat Israel massiv schockiert, weil man das nicht erlebt hat seit 1948. Und dort muss man einfach mehr machen. Man kann nicht sagen, mit denen kann man nicht generell.
Nein, das ist ja nicht, ich rede ja nicht von der ganzen Palästinenser, ich rede von der politischen Führung, und ich rede von Fatah. Und ich ich rede von Hamas, ich rede nicht von den Palästinensern als Volk. Und ich sage, du hast es vorher richtig gesagt, die arabische Mittelschicht. Ich meine, Israel hat so viel zu bieten, das ist eines der besten Länder, es ist demokratisch, es ist kapitalistisch, es ist reich. Jeder Araber, der will Karriere machen in dem Israel, kann das machen, das ist kein Problem, das ist wie bei uns ein Tamil. Ein Tamil kann bei uns auch Karriere machen.
Nein, ist nicht ganz einfach.
Es ist absolut möglich.
Gut.
Und noch eines. Wenn die das nicht einsehen, dass sie mit Israel viel besser fahren als mit der Fatah und mit der Hamas, dann kann man ihnen nicht helfen.
Gut, also es gibt das Nationalitätengesetz von 2018, wo die Araber und die arabische Sprache zweiklassig gemacht haben.
Ja.
Und das ist
Amtssprache. Sie haben gesagt, es hat keine Amtssprache mehr. Übrigens,
okay.
Roger, weißt du, wie in Frankreich ist? Ist Deutsch Amtssprache? Nein, es ist nicht Amtssprache. Ist Bretonisch Amtssprache? Nein, es ist nicht Bretonisch. Ist Gottverdeckel, wir sind hier im Westen und tun hier Israel belehren, was die Amtssprache betrifft.
Also,
das ist doch absurd.
In Israel sind 2 Millionen Araber, also ein Viertel von der Bevölkerung. Das ist etwas anderes als Bretonen. Aber gut, vielleicht noch ein Aspekt. Die Demos, die wir in Deutschland erlebt haben, die anti-israelischen, die antisemitischen Demos an diesem Wochenende, vor allem aus muslimischen Kreis, gegen Juden, gegen Synagogen etc. Das ist mir ein bisschen schockiert in Deutschland. Ist das irgendwie ein echter Schock oder hat man da einfach zu lange weggeschaut? Weil wenn das auf deutschem Boden passiert und vor allem durch Einwanderer aus diesen Ländern und sogar Flüchtlinge, die man aufgenommen hat, wenn die sich so präsentieren in der Straße und Scheissjuden schreien und andere Sachen, dann ist das schon sehr schockierend, oder?
Ja, aber du musst ja mal schauen, die deutschen Medien, also ausser der Springer Verlag, ist jetzt niemand richtig pro-israelisch von den deutschen Medien. Sie sind vorsichtiger natürlich als die Idioten auf der Straße. Aber schau, Roger, also, ich habe es dir vorher gesagt, also im Westen hat Israel, was die öffentliche Meinung betrifft, keine Chance mehr.
Das
keine Chance
ich nicht.
In England nicht, in Frankreich nicht, leider jetzt auch in der Schweiz nicht und vor allem auch in Amerika leider bald nicht mehr. Also das, ich kann dir sagen, das ist ganz, ganz schwierig. Sie müssen auf den Krieg gewinnen können, aber sie können nicht gewinnen. So.
Sie gewinnen dann, aber eben die anderen verlieren nicht, weil Hamas ist jetzt offenbar die faktische Vertretung des palästinensischen Volkes, können sich da präsentieren, können sagen, hey, wir haben 200 Tote, wir sind Opfer, das haben sie natürlich in Kauf genommen. Ist logisch, weil sie da ihre Anlagen, gerade ihre Abschussrampen direkt neben die Schulen und Spitälern gemacht haben. Und darum kommt das leider nicht so gut raus. Und das Ende von dem Kampf, der jetzt stattfindet, ist dann vielleicht schon der Anfang vom nächsten Kampf.
Ja, aber das sticht mir jetzt noch. Erstens, Frankreich hat natürlich sehr viel mehr deutschsprachige Leute gehabt, wenn sie nicht die Sprachenpolitik gemacht haben, die dazu geführt hat, dass in Elsass und in Lothringen fast niemand mit Deutsch kann. Das ist mal das Erste. Also auf dem her, falsches Argument von dir. Das Zweite, ich meine, sie haben auch viele Araber. Wieso machen denn die nicht Arabisch zur Amtssprache? Also komm, das ist doch absolute Heuchelei, wenn der Westen das kritisiert.
Also die Araber in Frankreich reden, so wie viele ich weiss, die reden Französisch.
Sie können auch Arabisch.
Okay.
Und übrigens, die Araber in Israel können auch Hebräisch,
ja,
wie du auch weißt.
Ein Teil.
Ziemlich gut.
Aber gut, aber die sind ja dort nicht als Einwanderer gekommen, sondern die sind schon ein bisschen länger dort. Und dass man denen das als Amtssprache wegnimmt, habe ich nicht als sehr optimalen Zug empfunden. Aber das ist eben von der Rechtspolitik, die Regierung, die Israel leider seit Netanyahu dort hat. Okay, Affäre Swivel, wir werden wahrscheinlich über das müssen reden. In einer Woche sieht es vielleicht ganz anders aus. In einer Woche gibt es aber keine Sendung, Roger Markus, mit dem, was wir können leben können. Das ist nämlich Pfingsten.
Da müssen wir vor allem mehr drüber
leben. Aber 2 Wochen sind wir dann wieder da.
Ja, der Heilige Geist ist dann gekommen.
Genau, und das in dem Sinn, also schöne Pfingsten. Und dort geht es sowieso, wie Sie wissen, am Ringstern.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der Meerbag Retail in Zollikon. Ihrem Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.